Okay, also ein Zitat zu Beginn. Die Diktatur des Proletariats kann nur unter regem und aktivem Anteil der Frauen der Arbeiterklasse verwirklicht und behauptet werden. Das hat Clara Zetkin gesagt, die kennt wohl jeder von uns. Und ja, es ist bekannt, dass die Gesellschaft sich halb in Frauen, halb in Männer, zumindest biologisch, teilt. Und deshalb darf man Frauen nicht vergessen im Klassenkampf, weil sonst würde man sich nur selber ein Bein stellen. Aber wir haben die Gegebenheiten, wie sie sind, auch im Kapitalismus, und da hilft uns marxistisches Werkzeug. Es ist aber auch offensichtlich, historisch, dass selbst in der Kapitalismus Frauen Probleme nicht überwunden hat, aber dass auch realsozialistische Länder seine Probleme hatte. Deshalb kommen wir zur Themenfrage Marxismus und Feminismus. Wie geht das zusammen? Genau, davon möchte ich kurz einen Hinweis liefern, was den feministischen Diskurs angeht. Der ist aktuell bei den Themen der Intersektionalität. Das wollte ich deshalb ansprechen, weil da viele sehr passioniert sind, und wenn man es nicht bespricht, dann wird man oft angefeindet. Deshalb, also bei der Intersektionalität geht es so ein bisschen darum zu betrachten, dass es verschiedene Aspekte der Ausgrenzung gibt, so Ethnie oder aber auch, ob man eine Frau ist oder ein Mann oder welche Religion man hat. Und je mehr man eben von solchen Eigenschaften hat, die einen ausgrenzen könnten, desto mehr Rassismus oder mehr Ausgrenzung erfährt man eben. Und das ist diese Intersektionalität, wenn man sich trifft an diesen Punkten, wo mehrere Eigenschaften sind. Genau, und dann gibt es noch Begriffe wie Finter und Flinter. Das wird aktuell in den Vordergrund gerückt, damit man nicht nur über Frauen spricht, sondern über andere Randgruppen, also eben Frauen für F, I, intersexuelle Menschen, nicht-binäre Menschen, A, Gender, so, die sich nicht geschlechtlich wahrnehmen. Das sind so aktuelle Begriffe, aber die möchte ich jetzt nicht verwenden. Das wollte ich nur sagen, um den aktuellen feministischen Diskurs kurz vorzustellen. Genau, aber was ist jetzt Feminismus, wie wir ihn jetzt hier brauchen? Da habe ich vom Spiegel von letzter Woche, oder von eigentlich noch dieser Woche, 19. Februar, einen Ausschnitt von der Ammia Srinivasan, einer Philosophin und Professorin sozialer und politischer Theorie in Oxford an der Uni. Und sie sagt, Feminismus ist kein Widerstandskampf, sondern eine Freiheitsbewegung, die jeden Menschen betrifft. Und genau diese Auffassung überrascht vor allem viele Männer, weil man immer denkt, Feminismus, da geht es ja um das Feminine, um Frauen, aber es geht ja eben genau um alle Gruppierungen, die irgendwo Ausgrenzung erfahren, oder es geht eben darum, sich zu emanzipieren. Genau. Jetzt erstmal historisch zum Feminismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich Gewerkschaften und auch Unternehmen zusammengesetzt und haben einen gewissen Familienlohn, so war der bekannt, eingeführt. Der galt für erwerbstätige Männer und der sollte eben dafür genutzt werden, damit Frauen nicht extra was dazu verdienen müssen und eben sich um Haushalt kümmern können beispielsweise. Damit haben wir aber auch gleichzeitig ein Problem, weil die Frau damit halt ausgebeutet werden kann, weil sie in eine finanzielle Abhängigkeit geriet. Man spricht da von der patriarchalen, also der männerdominierenden gesellschaftlichen Abhängigkeit, patriarchale Abhängigkeit. Und der Grund, warum das auch schlecht für Männer ist, ist, weil durch diese Hausarbeit, die Frau leisten kann, die Löhne der Männer niedrig gehalten werden können, weil diese Reproduktionsarbeit, diese Hausarbeit von der Frau übernommen wird. Und eben somit das Ganze effizienter daheim im Privaten gestaltet wird. Also es ist ein doppeltes Problem eigentlich. Es ist aber zu sagen, dass das Patriarchat keine Erfindung des Kapitalismus ist. Das wird später noch für den Diskurs mit dem Marxismus wichtig. Genau. Dann in den 60er Jahren gab es eine erneute stärkende Organisierung der Frauen. Hier ging es nämlich darum, dass die Männer sich nicht als Unterstützer gezeigt haben im Sinne von, dass Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und insbesondere ging es dabei eben um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wahrscheinlich auch eben aus dieser aus dem historischen Kontext mit diesem Familienlohn auch, ist ja nicht weit ab des Zweiten Weltkrieges. Und es ging insbesondere um das Phänomen der Hausfrauisierung, das war der Begriff, also quasi diese massenhafte Verdrängung der Frau in den Haushalt. Genau. Und konkret wollte man, dass man das überwindet, indem man entweder diese Hausarbeit bezahlt oder dass man eben das aufteilt, ganz fair zwischen den Ehepartnern. Und es stellt sich außerdem aber heraus, dass nachdem diese Forderungen gescheitert sind, also man hat nicht wirklich Gleichberechtigung erfahren, man hat aber auch nicht diese Bezahlung bekommen, hat sich herausgestellt, dass solche Forderungen eigentlich das konkrete Problem verschleiern, nämlich dass diese Überwindung der dominanten männlichen konnotierten, aber auch familienfeindlichen Erwerbsarbeit in den Vordergrund gerückt werden muss. Also das muss aufgehoben werden. Und zwar am besten durch die Aufhebung der kapitalistischen Lohnarbeit. Und indem man eben die Reproduktionsarbeit, also man differenziert, das erkläre ich gleich nochmal stark zwischen der Produktion, also was man entwickelt, was man leistet, und der Reproduktion, also Familienarbeit, Familienkonstellationen. Also das soll gerecht verteilt werden, wie gerade schon erwähnt. Es gibt darüber hinaus Erkenntnisse bei Feministinnen dann, nämlich dass diese Reproduktion, aber auch mit der Lebensmittelherstellung gleichgesetzt werden soll, dass man so ein bisschen weiß, wie das vom Wert her einzuordnen ist. Und der Grund dafür ist, weil diese Reproduktion für unsere Gesellschaft notwendig ist. Also wir brauchen die, sonst gibt es die Menschen nicht mehr. Und sie haben eine weitere Erkenntnis gehabt, nämlich dass die Charakterisierung und die Typisierung der Logik von Produktionsweisen, wie auch dem Kapitalismus, auch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die Ausbeutung der Frau berücksichtigen muss. Also ganz konkret, nicht nebensächlich, sondern auch in den Vordergrund mitdrücken soll. Genau, nach Marx gibt es auch Anmerkungen zur Hausfrauisierung. Nämlich vorindustriell gab es derartige Strukturen eigentlich kaum, weder im städtischen noch im ländlichen. Zum Beispiel in Frankfurt, in der Reichsstadt Frankfurt, gab es Frauen, die hatten die Brauzunft inne, also die haben da die Macht tatsächlich gehabt. Oder in Köln gab es durchaus auch HandwerksmeisterInnen, also die wirklich wichtige Handwerker waren. Und erst mit der kapitalistischen Wandlung, so gegen Ende des 18. Jahrhunderts, wurde die Hausarbeit so langsam dann für die Frau verbindlich. Also da ist das Wort verbindlich sehr wichtig. Vorher trug die ganze Familie zum Erhalt der Hausarbeit bei. Die Pflege etwa war jetzt nicht Hauptaufgabe der Frau. In unserer schönen Stadt Augsburg gab es in der reichsstädtischen Zeit auch durchaus Pflegeämter, in denen man einfach die Kinder gesteckt hat, weil man war ja eh in der Kirche, dann haben sich die Kirchen darum gekümmert. Man musste zwar ein bisschen Geld zahlen, aber das war durchaus auch zahlbar für nicht habe nichts, wie man manchmal gesagt hat. Genau, damit kommen wir jetzt mal zu den Marxisten und ihre bisherige Haltung zu feministischen Ansichten. Da ist meine Hauptquelle eine feministische Untersucherin, die heißt McKinnon. Sie sagt, dass bei Marxisten oft der Feminismus als bürgerlich, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis aufgefasst wird. Er fungiere dann im Interesse der Bourgeoisie, denn er spaltet ja dann das Proletariat durch das Geschlecht und nicht nach Klasse, wie wir das ja als Marxisten kennen. Hier ganz kurz, weil ich das eigentlich teilen möchte, aber hier entgegnen Feministen zu diesem Argument immer, dass dieser klassenreduzierende oder reduktionistische Charakter diese distinktiven sozialen Erfahrungen von Frauen leider ausblende. Das wird gleich noch klarer.
Was für Funktion?
Diese soziale Erfahrung von Frauen, dass die halt ausgeblendet wird, das Klassenproblem, das reduziert, dass das wegfällt. Also das sollte man beachten. Warum, das wird später noch klarer. Genau. Die Stimme der Marxisten ist da aber nicht unberechtigt, also mit diesem, ja, das ist aber Klassenspalterei, weil viele Frauenrechtlerinnen erst relativ spät erkannt haben, dass sie Klassenbewusstsein tatsächlich brauchen. Also das hat gefehlt, das wurde erkannt, weil es gibt ja auch Arbeiterfrauen in der Frauenbewegung, deren Interesse gehört werden muss. Und das ist oft auch unter den Tisch gefallen. Genau. Also Marx hat auch durchaus seinen Platz. Genau. Und man muss auch sagen, dass aus traditioneller Sicht Marxisten in der Theorie durchaus versucht haben, verschiedene soziale Unterschiede in der Klassenfrage zu einen. Also das war schon der Fall. Und damit auch eben auch das biologische Geschlecht und auch die Ethnizität oder Ethnie. Heute erweitern Marxisten ganz oft den Klassenbegriff so auch, dass er Frauen wirklich beinhaltet, genau. Aber damit kommen wir dann zur Kritik von den Feministen an Marx. Jetzt nicht unbedingt an Marxisten, aber an Marx, auf dessen Theorie wir uns ja oft auch berufen als Kommunisten. Nämlich der Status der Frau hat bei Marx und Engels jetzt nicht so eine starke Rolle gespielt. Bei Marx in frühen Werken kommt es schon mal vor. Da hat er das noch expliziter angesprochen. Und da dieser Status der Frau jetzt nicht explizit angesprochen wird, Sie sehen hier oft Forscherinnen die Ursache, dass bei Linken und auch bei Kommunisten und Marxisten die Frauenrolle ein bisschen vernachlässigt wird oder man teilweise sogar auch hier und da frauenfeindliche Positionen findet. Genau, das ist auch bei realsozialistischen Ländern teilweise der Fall. Genau, und die Machtverhältnisse nur auf Ökonomie zurückzuführen, was oft gemacht wird. Es wird oft gesagt, ja, aber der Klassenkampf beinhaltet das und den Kapitalismus, wenn wir ihn überwinden, fällt es weg. Aber es gibt durchaus auch Erfahrungen, die dagegen sprechen, nämlich bei realsozialistischen Ländern wie der DDR beispielsweise hat sich gezeigt, dass nur die ökonomische Gleichstellung allein nicht die soziale Position komplett löst, also dass die Frau da im Hintergrund oft steht. Beispiel ist eben diese Reproduktionstätigkeit zum Erhalt des Lebens. Denn in der DDR beispielsweise musste die Frau ja auch einem Beruf nachgehen, auch Vollzeit. Und wenn man den betrachtet und gleichzeitig noch diese Reproduktionsarbeit daheim, kam eine Frau in der DDR, laut einer Dokumentation des MDR, die ich auch empfehle, die ist noch dann in den Quellen, kam eine Frau in einer Woche auf 93 Wochenstunden und ein Mann in der DDR auf 59 Wochenstunden. Also durchaus ein beträchtlicher Unterschied. Genau, deshalb gab es dann die Forderung, dass man, also jetzt nicht wegen der DDR, aber wegen solchen Erfahrungen gab es die Forderung, dass man das marxistische Modell bezüglich der Frauenemanzipation überarbeiten sollte. Genau, ein zweiter Kritikpunkt an Marx ist nämlich die Vernachlässigung von nur mittelbar ökonomischen Aspekten, also das ist irgendwie, hat damit was zu tun. Man sagt, dass hier eben mit dieser Betrachtungsweise Defizite auftreten in der marxistischen Theorie. Und da gibt es drei kleine Kritikpunkte dazu, nämlich eben diese gerade angesprochene ökonomisch-reduktionistische Charakter, also dass alles auf die Ökonomie zurückgeführt wird. Denn dadurch wird geteilt zwischen dieser Reproduktion und der Produktion. Also das wird werden als getrennte Bereiche angesehen bei Marx. Genau, warum, das wird nochmal später klarer, aber es geht eigentlich quasi darum, dass die Reproduktion nicht mehr Wert schöpft. Aber das kommt später noch. Genau, die Forscherin Frigga Haug, eine Feministin, auch sagt, dass bei dem patriarchal-kapitalistischen Produktionsverhältnis so aussieht, dass die Fürsorge eben denen überlassen wird, die Liebe gut ausdrücken können. Und unter den Geschlechterverhältnissen, die wir aktuell haben, ist das halt meistens der Frau zugewiesen. Und da gibt es dann die weitere Vorstellung, die ich vorhin schon erwähnt habe, McKinnon, die dann da Kontext nämlich liefert, warum das nicht biologisch nur begründbar ist. Nämlich sagt sie, dass in der Forschung sich ergeben hat, dass diese Geschlechterrollen eher gesellschaftlich erzogen sind, also eine gelernte Qualität und keine biologisch vorgeschriebene. Und man sehe heute ja die Frauen noch oft als weiche, fürsorgliche Person, Und damit ist sie halt besser geeignet für die Hausarbeit und wird deshalb auch eher meistens in diese Richtung dann auch gedrängt, wenn vielen auch gar nicht so bewusst. Genau, und damit ist auch dann die Kindererziehung oftmals Arbeit der Frau. Da gibt es dann die bekannte Feministin, ich denke, einige von euch kennen sie, die Simone de Beauvoir, ich hoffe, ich habe das gut ausgesprochen, ich hatte kein Französisch. Sie hat gesagt, und das ist auch ein bekanntes Zitat von ihr, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Deshalb gibt es auch die Forderung, dass eine Arbeitsorganisation so hergestellt wird, dass alle gleichermaßen ihren Anteil an Arbeit leisten bei sowohl der Produktion, aber eben auch bei der Reproduktion. Also man hört, dieses Argument kommt immer wieder, das scheint Feministen in diesem Kontext sehr wichtig zu sein. Und jetzt zwei konkrete Ansätze dafür. In der Sozialdemokratie wäre ein Ansatz natürlich, dass man eine Grundsicherung hat, wie sie auch aktuell oft in politischen Diskussionen auftaucht, nämlich irgendwie basierend auf Löhnen, die in der Lebensmittelproduktion gängig sind. Und also während man in dieser Zeit der Reproduktion ist, Kindererziehung und so weiter. Aber dieser Ansatz birgt nämlich eine Gefahr, nämlich dass man weiterhin dazu tendiert, die Familie ins Private zu rücken. Und deshalb gibt es oft die Forderung, dass man die Reproduktion als gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen sollte. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man kapitalistische Bedingungen überwindet. Und da ist Marx dann wichtig. Also da kommt Marx dann bei Feministen ins Spiel. Und wegen der Trennung, aber bei Marx zwischen Produktion und Reproduktion, ist es wichtig, dass Feministen aber diese gemeinschaftliche Verantwortung nochmal aktiv in den Diskurs bringen. Also genau, das passiert also nicht nur, weil man Marxist ist, man muss es wirklich bedenken, deshalb rede ich da heute ja auch drüber. Genau, und dann gibt es einen weiteren Kritikpunkt, den ich jetzt vorhin schon angesprochen habe. Marxismus sieht Hausarbeit oft als unproduktiv, nicht weil er es unbedingt ist, sondern weil er halt keinen Mehrwert produziert. Genau, da gibt es den Forscher Werlhof, der nannte die Hausarbeit im Jahre 1978 einen blinden Fleck in der Kritik der politischen Ökonomie. Das Werk ist ja auch bekannt. Marx habe nämlich auch gefordert, dass die Hausarbeit überwunden werden müsse, nämlich durch Vereinbarkeit von Mutterschaft und Erwerbstätigkeit. Und hier muss man halt auch den Begriff Mutterschaft wirklich wahrnehmen. Man redet nicht von Elternschaft, wie man es jetzt modern sagen würde. Marx und Engels vernachlässigen nämlich die Subsistenzproduktion, also die zum eigenen, zum eigenen Bedarf gebraucht wird. Und sie muss eigentlich ökonomisch erfasst und in ein gesamtgesellschaftliches Bild eingeordnet werden. Also das ist wichtig im feministischen Kampf. Und genau an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Die Reproduktionstätigkeit, die wird ja oft als Teil der weiblichen Identität gesehen. Und weil Frauen als Selbstversorger relativ effizient sind, sind sie in manchen Arbeitsbereichen halt deshalb auch lukrativ oder wirken sie lukrativer für den Arbeitgeber, weil sie halt die Arbeit schneller, einfacher verrichten können oder es eh schon machen. Deshalb sehen wir halt auch oft, warum Frauen gewisse Arbeiten bevorzugt in die gedrängt werden. Jetzt habe ich den Satz ein bisschen schlecht gesagt. Naja, gut. Bei McKinnon, also die ich vorhin schon erwähnt habe, heißt es auch, dass der Feminismus den Marxismus fragt, was denn die Klasse für die Frau ist. Und der Grund, warum sie das fragt, und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ist, dass sich diese männliche Dominanz durchgehend zeigt, also auch über Klassen hinweg. Ein gutes Beispiel ist natürlich, dass die Arbeiterfrau in gewisser Hinsicht irgendwie dem Arbeitermann oft unterliegt, irgendwie, vor allem im Haushalt. Und aber auch der Kapitalist über der Kapitalistin steht in vielen Machtstrukturen in Unternehmen. Und genau, deshalb kommen wir jetzt wegen diesen Strukturen zu Marxistinnen im Feminismus und marxistische Ansätze im Feminismus. Das ist mein letzter großer Punkt. Da gibt es wieder diese Frigga Haug, die ist eine sehr bekannte deutsche Feministin, also die hört man auch immer wieder, die wird auch oft zitiert, die hat sich mit Feuerbach und Marx auseinandergesetzt und sie wollte eine empirische Methode entwickeln, wo die Frau das Subjekt, das handelnde Subjekt ist und die halt eben eine Grundlage liefert für Frauen, um gemeinsam Probleme erkunden zu können, um Unterdrückung zu erkennen, um die Stellung in der Gesellschaft zu erkennen. Und diese Methode soll aber die Selbstveränderung der Frau, aber gleichzeitig die gesellschaftliche Veränderung erkennen. Genau. Und dieser ganze Kritik zu trotz, die ich bisher genannt habe, versucht Haug trotzdem Marx, Werke von Marx als Werk, als wertvoll zu erkennen. Genau, denn Marx sieht in Frauenunterdrückung im Kontext der entfremdeten Arbeit, das zitiere ich jetzt, die freilich noch sehr rohe, latente Sklaverei in der Familie ist das erste Eigentum. Also so hat Marx das gesagt, das ist ein kleiner Ausschnitt, das ist ein längerer Satz eigentlich. Und Marx sieht halt das Problem darin, dass die menschliche Arbeitstätigkeit in diese Lohnarbeit geführt wird. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Überwindung dessen eine gute Lösung schon sein könnte, auch für das Problem der Frauen oder als Teil der Emanzipation der Frau. Und nicht alle gesellschaftliche Arbeit fällt eben darunter. Zum Beispiel die Produktion, das ist ja nicht Teil der Lohnarbeit. Deshalb folgt diese Forderung, Frauen in alle Arbeitsfelder zu bringen, also nicht nur in gewisse soziale oder so, sondern in alle, um eben diese Missstände eventuell überwinden zu können, diese Strukturen überwinden zu können. Und die Haug hinterfragt hier auch den Ansatz dieser bezahlten Hausarbeit, die von Feministen historisch gefordert worden ist. Sie sagt: Ich glaube nicht, dass wir die Lage der Frauen dadurch verbessern können, dass wir die Hausarbeit in die Lohnarbeit und ihre Gesetze einschmuggeln und auf diese Weise die Marx'sche Analyse um die Problematik nicht bezahlter Hausarbeit ergänzen. Und MacKinnon sagt, egal ob wir jetzt im Kapitalismus sind, im Realsozialismus, dass Feministen das so erscheint, dass der Frauenkampf sie mehr vereint als der Kampf der linken Bewegung an sich. Deshalb ergibt sich dann oft, dass sozialistische Feministinnen oder marxistische Feministinnen eine doppelte Mitgliedschaft haben und dass sich dann diese zwei Kräfte ergänzen, nämlich einmal Feministinnen, die den Frauenkampf in linke Kreise bringen und Marxistinnen, die den Klassenkampf in feministische Kreise bringen. Und das ist dann eine Synthese, die wir da bestenfalls haben, also ein gutes Zusammenarbeiten, in dem zentrale feministische Forderungen häufig, wie die Familie und Hausarbeit und so weiter, in einen ansonsten unveränderten marxistischen Analyseprozess eingegliedert versuchen zu werden. Und es gibt aber nicht nur diese Synthese, sondern oft auch Streit, nämlich diesen sehr bekannten, was ist wichtiger, Geschlecht oder Klasse. Das ist ja auch schon ein bisschen rausgeklungen jetzt hier in diesem Vortrag. Und statt sich zu streiten, sagt MacKinnon, ist das Ziel eigentlich darin, zu erkennen, welche Methoden es gibt, die helfen, diese Missstände zu erkennen, wie sie sich vereinbaren lässt und wie sie sich vereinbaren lassen. Nicht zu sagen, was wichtiger ist, sondern wie können wir zusammen diese Probleme angehen. Und damit möchte ich jetzt abschließen, nämlich mit einer kleinen Zusammenfassung von Kompatibilität von Feminismus und Marxismus. Denn Marx und Engels Werke sind unabstreitlich die einzige wirklich gute Gesellschaftstheorie, um historische und gegenwärtige Strukturen auf deren Unterdrückung und Ausbeutung die man nutzen kann, um diese Unterdrückung zu erkennen und sie letzten Endes auch zu überwinden. Das ist das Wichtige. Und darin liegt der Wert und der ist auch wichtig für den feministischen Kampf. Und dennoch gibt es einige marxistische Feministen und Sozialwissenschaftler, die sich einig sind darin, dass eben dieser ökonomisch-reduktionistische Charakter des Marxismus überwunden werden muss und diese Trennung von Produktion und Reproduktion aufgehoben werden muss oder entgegengewirkt werden muss. Und dass es bei Marx und Engels durchaus einige Inkonsistenzen geben und Marxisten teilweise zu einheitlich die Werke sehen. Und genau, dass man eben im Kopf behalten muss, dass Marx und Engels von den Arbeitern im 19. Jahrhundert ausgegangen sind, im industriellen Zeitalter. und Strategien und Programmatik dementsprechend aussieht. Genau, und dass die Umwälzung des Kapitalismus notwendig ist, das widerspricht ja nicht dem feministisch-emanzipatorischen Kampf. Und deshalb sagt zum Abschluss McKinnon, dass, und das ist eine Übersetzung von mir, Marxismus und Feminismus sind Theorien, die Macht und dessen Verteilung behandeln, nämlich die ungleiche Machtverteilung. Genau, das wäre so meine Anregung zu Feminismus und Marxismus, wie das denn zusammengeht. Für die, die es interessiert, ich werde das auch nochmal teilen, wichtige Feministen, die man sich vielleicht anschauen kann, die marxistischer Prägung oder anderer linker Prägung sind, und einige sind bekannt, ist eben diese Simone de Beauvoir, dann die Emma Goldstein beispielsweise und im deutschen Bereich die Frigga Haub, eine sehr bekannte Person. Und die ganzen Quellen, die ich habe, da sind auch viele Deutsche dabei, auch Podcasts und die Doku von MDR. Wer sich das anschauen möchte, das kann ich ja dann auch nochmal teilen.